Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute habe ich einen besonderen Gast und den werde ich Ihnen jetzt mal vorstellen.
Neben mir sitzt Peter Immikus und Peter Immikus, er ist Marktscheider und gleichzeitig auch Sachbearbeiter für Bergbauschäden. Und wenn man über den Bergbau redet, hier am Niederrhein, dann reden wir über den Salzbergbau im Moment hier am Niederrhein. Und das ist die einzige, die einzige Zeche, die hier noch am Niederrhein läuft. Denn Kohle, das wissen Sie alle, ist tot. Tot für immer, vielleicht sogar. So, kommen wir mal zu den Bergschäden. Herr Immikus oder Peter, sage ich mal lieber. Peter, was ist ein Bergschaden?
Ein Bergschaden wird im Bundesberggesetz definiert als Schaden durch den Bergbau an Sachen und Personen. Sachen sind damit gemeint Gebäude, das Wohnhaus eines Eigentümers, das Grundstück und landwirtschaftliche Flächen. Das sind Sachen. Aber auch Personen gehören dazu, das wird häufig übersehen.
Bei Personen, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also zwei Beispiele dazu. Einmal Erkrankungen der Lunge durch Staubentwicklung von Kraftwerken, wenn das nachgewiesen werden kann, dass der Staub aus den Kraftwerken kommt, des Bergbaubetreibers. Dann sind das klassische Bergschäden, auch an Personen, an der Gesundheit. Oder wenn durch einen bautechnischen Bergschaden in einem Haus jemandem ein Sturz auf den Kopf fällt, auch dieser Personenschaden ist im klassischen Sinne ein Bergschaden.
Das heißt also, da ist verantwortlich der Bergbau selber oder die Bergbaubehörde. Wer macht das?
Auf jeden Fall, nein. Die Bergbaubehörde ist nur die Aufsichtsbehörde. Die Bergbehörde kann nicht in zivilrechtliche Auseinandersetzungen Einfluss nehmen. Ansprechpartner ist da immer der Verursacher der Bergschäden, also der Bergbau.
Ja, wenn wir über Bergschäden reden, dann fragen wir doch mal, wie entstehen denn diese Bergbauschäden? Ich meine, wir sprachen ja jetzt gerade über Häuser, die vielleicht Risse bekommen und so weiter. Wie entsteht das?
Genau, das ist einfache Physik. Man nimmt unten aus dem Boden einen Bodenschatz und da ist es egal, ob das Erdöl, Erdgas, Steinkohle oder Salz ist. Durch die Hohlräume, die geschaffen werden, drückt sich das Gebirge zusammen und an der Tagesoberfläche entstehen Senkungen, die infolge von Spannungsübertragungen Schäden eben an Gebäuden oder Flurstücken erzeugen.
Wenn man jetzt solche Schäden hat, was muss man da machen?
Ja, es ist immer ratsam, die Veränderungen zum Beispiel von landwirtschaftlichen Flächen, von Gärten, von Gebäuden, von Häusern aufmerksam zu beobachten. Denn der Riss, der irgendwann mal einem Eigentümer an einer Hauswand auffällt, der ist unter Umständen schon vorher entstanden, klein war und man hat ihn übersehen.
Herr Peter, ich entnehme deinen Ausführungen, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man weiß, dass man in einem Abbaugebiet wohnt, dass man diese kleinen Schäden ganz, ganz genau beobachtet und auch eventuell fotografiert, damit man danach späterhin zurückgreifen kann, wenn sich der Schaden eventuell vergrößert, beziehungsweise wenn man auch dem Bergbau nachweisen kann, wann und wie dieser Schaden entstanden ist.
Ja, genau. Also ein Bergschaden wird ja häufig mit Rissen in den Wänden verbunden, was auch der Fall ist, dass solche Risse auftreten. Aber noch bevor der erste Riss in einer Wand auftritt, zum Beispiel an einem Gebäude, verziehen sich die Wandscheiben und Türen klemmen. Es entstehen leichte Schieflagen in Gebäuden. Das Fett in der Pfanne läuft in eine Richtung. Ein auf den Tisch gelegtes Ei rollt auf einmal vom Tisch runter. Ohne dass ich den fetten Riss in der Wand habe, kündigt sich dadurch häufig schon eine Veränderung des Eigentums an.
Wenn ich dann so sichtbare Schäden habe, wann müssen denn dann bei mir die Alarmglocken läuten?
Ja, also wenn ich in einem Bergbaugebiet wohne, wenn ich in einem Bereich wohne, wo es Bergbaueinwirkungen gibt, dann sollten die Alarmglocken in dem Sinne schon dann läuten, wenn ich an einem Haus, was schon Jahrzehnte steht, auf einmal solche Bildungen, Veränderungen, Schiefstellungen habe.
Der Untergrund bewegt sich. Es muss sich ja irgendwas tun. Irgendwas muss doch das Haus beschädigen. Was ist das?
Genau. Also wir sprechen hier von bergbaubedingten Bodenbewegungen. Da aber die Senkung über einem Abbau als Senkungstrog sich ausbildet, habe ich in der Mitte starke Senkungen und auch horizontale Änderungen wie Pressungen. Das ist das, was häufig für Gebäude schädlich ist. Der Druck auf die Fundamente, die Verdichtung. Und je weiter ich an den Trogrand gehe, umso weniger Senkungen erleide ich. bekomme aber dadurch stärkere Zerrungen. Das sind Längenänderungen, die auch wieder an meinen Fundamenten angreifen und Schäden an Objekten erzeugen können. Und am Trokan sind auch die Stellungen der Gebäude wieder am höchsten, sodass wir also Senkungen, Zerrungen, Pressungen, Schiefstellungen und Krümmungen als die wichtigsten Bergbaueinwirkungen benennen können.
Ich habe so manchmal gesehen, dass mir jemand gesagt hat, Mensch, bei mir hinten das Haus sackt ab und das auf der anderen Seite das Haus, ein Bauernhof, ziemlich lang, auf der anderen Seite sackt es in die andere Richtung ab. Da kann das auch passieren, dass da Spannungen sich untereinander, na, ich sag mal, auf einer Fläche von 10, 20 Metern, dass sich da unterschiedliche Spannungen aufbauen. Ist das möglich?
Ja, das kann passieren, sondern die Geologie ist hier gerade im Salzbergbaurevier geprägt durch eine tektonische, geologische Bodenbildungszonen im Boden sind und der Bergbau jetzt Einwirkungen erzeugt. Diese Aktivierung kann das gut passieren, dass mir eine Garage vom Haus wegkippt, dass ein Haus eine sattelförmige Krümmung bekommt.
Ist das dann schon ein wirtschaftlicher Totalschaden oder wo fängt dieser Schaden an?
Wenn das Haus zusammengebrochen ist, ist es ein tatsächlicher Totalschaden, Karl-Heinz. Und wenn wir von einem wirtschaftlichen Totalschaden sprechen, der sehr häufig vorkommt, dann reden wir von einem Schaden, dessen Behebung mit 200.000 Euro wieder instand zu setzen, wenn das Haus aber nur 150.000 Euro Verkehrswert hat, wirtschaftlichen Totalschaden.
Peter, du hast davon gesprochen, Leben ist in Gefahr. Gibt es dafür Beispiele?
Ja, man sagt ja Gefahr für Leib und Leben bei bestimmten Veränderungen der Tagesoberfläche, die plötzlich zu Schäden führen. Ja, wir haben ja ein Beispiel in der Kirche St. Peter in Büderich, wo plötzlich durch bergbaubedingte Pressung die Bodenfliesen im Kirchenraum mit einem Schlag sich entspannten und nach oben geflogen sind. Gott sei Dank war ja diese Kirche zu der Zeit nicht besetzt. Es hätte dort eine Messe stattgefunden und es hätten Leute dort gestanden. Ja, dann wären dort sicher auch Personen beschädigt worden. Und das sind so, ist so ein typisches Beispiel dafür, dass auch mit Bergschäden Gefahr für Leib und Leben verbunden ist. Der andere Punkt, der hier in diesem Bergbaurevier relevant ist, ist die Gefahr durch Absenkung des Salzbergbaus und die Aufstauung im Falle von Niederschlagsereignissen oder Dammbrüchen, sodass also dort auch Leute, die von Hochwasserkatastrophen betroffen sind, um Leib und Leben.
Wenn wir über Vernässungen reden, nehmen das Thema gerade mal auf. Wenn wir über Vernässungen reden, reden wir auch über Landwirtschaft. Dann reden wir darüber, dass vielleicht irgendwelche Stellen plötzlich trocken fallen oder eben halt zu sehr mit Wasser beaufschlagt werden. Wer zahlt denn dafür? Zahlt auch der Bergbau? Ist das ein Bergbauschaden?
Ja, selbstverständlich. Also das wird auch häufig unterbelichtet dargestellt. Nicht nur die Gebäude werden von Bergschäden betroffen, sondern natürlich auch landwirtschaftliche Flächen, forstwirtschaftliche Flächen, Wiesen, die Trittfestigkeit verlieren, weil der Flurabstand sich verringert infolge der Bodenabsenkung. Und wenn dieser Zusammenhang dargestellt werden kann, sind auch solche Schäden selbstverständlich Bergschäden.
Sprechen wir gerade mal über Flurabstand. Wir haben ja jetzt hier in Menzeln das Problem gehabt, dass dort die Keller voller Wasser gelaufen sind. Jahrzehntelang ist das nie passiert. Mhm. Nur jetzt langsam, nach 30 Jahren, 40 Jahren, wirken sich die Bodensenkungen beim Salzbergbau aus an der Oberfläche. Mhm. Und man sackt immer tiefer und plötzlich steht der Keller unter Wasser. Und alle sagen, naja, das war ja früher schon so. Das bezahlen wir nicht. Wie siehst du das aus deiner Sicht?
Ja, gut, das ist nichts Neues, dass bei der Regulierung von Schäden gegenüber dem Bergbaubetreiber große Widerstände durchbrochen werden müssen. Nur weil der Bergbau nicht in die Regulierung eintritt, heißt es ja nicht, dass es kein Bergschaden ist. Das ist ja leider der Nachteil im deutschen Bergrecht, dass in der Regel der Verursacher der Bergschäden feststellt, ob es ein Bergschaden ist oder nicht. Wenn ich also Vernässungen habe, die vorher nicht stattgefunden haben, in Gebäudekellern, und ich bin in einem Abbaubereich, dann ist der Zusammenhang häufig der, dass die Bodenabsenkung Flurabstandsänderungen hervorruft und das Wasserwirtschaftsmanagement der Wasserwirtschaftsverbände da nicht mitgehalten haben. Auch sicher haben die Wasserwirtschaftsverbände im Auftrag des Salzbergbaus die Aufgabe, diese Flurabstände sicherzustellen. Da aber die Bodenbergbau sehr langsam stattfinden, funktioniert das mit diesem Schadmanagement der Grundwasserstände häufig nicht. Und da muss man genauer hingucken, das macht die ganze Sache sehr kompliziert. Zusammenhang, den kennt man auch aus dem Steinkohlenbergbau.
Aber ist doch sicherlich nicht sehr kostengünstig für die Bergbaubetriebe.
Das heißt, da kommen ja natürlich auch unmengliche Kosten auf den Bergbau zu, beziehungsweise auf die Wasserwirtschaftsbetriebe, oder?
Ja, natürlich.
kann ich deinen Worten entnehmen, dass du bemerkt hast, auch durch deine Arbeit, dass die Bergschäden immer mehr geworden sind und dass die Regulierung der Bergschäden immer schwieriger geworden ist.
Ja, natürlich.
Und die nächste Frage schließt sich natürlich dann an. Was muss ich tun? Was kann ich tun? Vielleicht hast du ja gleich eine Antwort drauf.
In der Regel ist es immer gut, wenn man die Schäden, die man als Eigentümer, weil man in dem Gebäude wohnt, zu dokumentieren, überall mal zu gucken, wo sind denn die bisher nicht aufgefallen sind, dann fällt es in dem Ablauf von mehreren Jahren, wenn die Schäden größer geworden sind und wenn man sich den Schaden nicht anders erklären kann, eine Meldung an den Bergbau zu machen.
Ja, Peter, nachdem wir jetzt das gehört haben, ist es natürlich für die Menschen, die vom Bergbau betroffen sind, ganz, ganz besonders wichtig, dass sie, wenn sie Bergschäden vermuten, diese Bergschäden beobachten, dass sie diese Bergschäden dokumentieren, dass sie das über einen langen Zeitraum machen, immer wieder regelmäßig, sich vielleicht einen Aktenordner anlegen, damit man diese Bilder dann aufheben kann. Denn nach 20 oder 30 Jahren, wie du schon sagst, kann man sich nicht mehr daran erinnern. Und beim Bergbau ist es immer nun noch so, es kommt dann ein Marktscheider raus, der dann eine Bergbauprüfung macht, eine Bergschadensprüfung macht. Und in der Regel, und das wissen wir aus den letzten 100 Jahren, fallen die meistens für den Betroffenen negativ aus. Die fallen deshalb negativ aus, weil der Bergbau bezahlen muss. Und auf der anderen Seite, dem Bergbau ist es egal, ob du ein Jahr, ob du 100 Jahre oder beim Salzbergbau sogar 200 Jahre mit dem Schaden leben kannst. Irgendwann wirst du mürbe und irgendwann kannst du auch das nicht mehr bezahlen, was vom Bergbau verlangt wird. Nämlich Gutachten, die nachweisen, dass der Bergbau der Schuldige ist für das, was an deinem Haus passiert ist. Wir können nur hoffen, dass viele Menschen nicht in diese Lage kommen. Auf der anderen Seite sollte man als Bürger, wenn man in einem Bereich wohnt, der Bergbau unter sich hat, dass man dort sehr, sehr vorsichtig ist und eben halt diese Dinge alle dokumentiert. Wir sprachen ja gerade noch über den Marktscheider und der wird rauskommen. Und wir fragen uns jetzt auch natürlich, was ist ein Marktscheider? Was ist seine Aufgabe?
Ich habe bei mir hier den Peter Imikus und er ist Marktscheider. Was ein Marktscheider ist, das kann er uns gleich mal ganz kurz erklären. Und er ist gleichzeitig auch Bausachverständiger für den Bergbau. So Peter, jetzt bist du dran. Marktscheider, was ist das überhaupt?
Das werde ich häufig gefragt. Marktscheider ist ein aussterbender Beruf.
Dass der Beruf des Marktscheiders ausstirbt, ist sicherlich der Steinkohle zu verdanken. Aber trotz alledem, was ist die Aufgabe eines Marktscheiders, Peter?
Den Bergbau unter Tage so zu dokumentieren, wie man das vom Kataster über Tage kannte. Und in dem Zuge hat er sich Vermessungsgeräte überlegt, die unter Tage nützlich waren, hat sich mit der Lagerstätte beschäftigt und auch mit Bergschäden. Und dadurch ist der heute moderne Beruf des Marktscheiders entstanden aus diesen damaligen Notwendigkeiten.
Ja, Peter, mit der Einstellung des Steinkohlebergbaus stirbt ein eigentlich moderner Beruf langsam aus. Die Bergschäden im Steinkohlebergbau werden weniger und eine Abbaukartierung unter Tage, sie ist nicht mehr erforderlich. Ein neues Betätigungsfeld, das nun in den Vordergrund gerückt ist, ist unter anderem nur der verbleibende, sehr übersichtliche Bergbau in Deutschland. Bei uns hier am Niederrhein unter anderem der Salzbergbau, der wohl noch die nächsten 50 bis 200 Jahre auch die Marktscheider nicht ganz aussterben lässt. In der nahen Zukunft hoffen wir weiterhin auf deine Unterstützung.
Warum dehnt sich hier bei uns der Salzbergbau immer weiter aus? Was meinst du?
Das Salzbergwerk Bord hat seinen Standort hier schon seit vielen Jahrzehnten. Und so wie das üblich ist, versucht man dann, wenn eine Lagerstätte ausgebeutet ist, neue Lagerstätten zu kreieren und das möglichst an dem Standort, den man schon hat. Insofern weitet sich der Salzbergbau hier bei uns am Niederrhein stetig aus.
Was hat das für einen Einfluss auf den Boden? Auf den Boden, auf das Land, wo drunter abgebaut wird?
Ja, das sind die klassischen Einwirkungen eines Bergbaus, eines untertägigen Bergbaus. Ich nehme unten das Salz raus aus dem Boden. Es entstehen Hohlräume, die hier im Salz über lange Zeit, 100 bis 200 Jahre braucht das, sich wieder versetzen, sich zusammendrücken und an der Tagesoberfläche zu Senkungen führen. Und diese Senkungen erzeugen dann Schäden am Tagesoberflächeneigentum. Und die Ursache ist eben die Entnahme des Salzes unter Tage.
Was bedeutet das dann auch fürs Grundwasser? Ich meine, ich habe Grundwasserhorizont, den habe ich. Und dieser Grundwasserhorizont, da komme ich ja nun immer näher ran, wenn meine Erde sackt. Was passiert da?
Genau, richtig. Also unternehme ich nichts, würde bei stetigen Bodenabsenkungen sich der Flurabstand des oberen Grundwasserleiters verringern. Und Landwirte würden feststellen, dass die Äcker vernässen. Besitzer von Wiesen und Weiden würden feststellen, dass die Trittfestigkeit der Kühe auf einmal nicht mehr gegeben ist und der Eigentümer erkennt, dass Wasser in die Keller läuft. Eigentlich müssten die Wasserwirtschaftsverbände hier im Auftrag des Bergbaus dafür sorgen, dass genau diese Dinge nicht passieren, aber offensichtlich ist dieses Management nicht immer ganz optimal eingestellt.
Wie sieht's aus mit der Infrastruktur? Infrastruktur, da meine ich jetzt Abwasseranlagen.
Ja, da gibt's mehrere Aspekte. Einmal ist ja hier am linken Niederrhein die große Gefahr, dass die Nähe zum Rhein und die Hochwassergefahr sich dadurch noch verschärft. Also je mehr Bodenbewegung in Form von Senkungen ich diesem Gebiet antue, umso stärker wächst ja das Risiko von wirklich gefährlichen Überschwemmungen. Und das andere sind Gefährdungen an der Infrastruktur, auch an Kanalleitungen, die ein größeres Ausmaß haben, städtische Kanalleitungen, die durch Bodenbewegung Gefälleänderungen bekommen, was ein Eigentümer auf seinem Grundstück, weil er ja ein begrenztes Grundstück hat, noch nicht so schnell auftritt. Aber wenn ich 10, 20 Kilometer Kanalleitungen habe, dann reichen nur ein paar Prozent, ein paar Promille Gefälleänderung und schon muss ich im Grunde den ganzen Kanal anpacken, um das Gefälle wieder instand zu setzen.
Ja, dann habe ich mir nochmal was ganz Besonderes aufgeschrieben hier. Wer trägt denn in dem Fall eines Schadens die Verantwortung? Bei der einen Seite bei der Kommune, bei der anderen Seite bei dem Privatmann.
In jedem Fall trägt bei Bergschäden, also bei bergbaubedingten Schäden an öffentlichen Gebäuden genauso wie an privaten Gebäuden oder landwirtschaftlichen Flächen der Bergbaubetreiber die Verantwortung. Schwierig ist es eben, diese Verantwortung durchzusetzen, diese Bergschadensregulierung durchzusetzen. Da tun sich die Gemeinden genauso schwer wie die Bürger, nur dass eine Gemeinde, eine Stadt natürlich mehr Druckmittel eventuell hat und der Eigentümer häufig alleine steht. Aber vom Prinzip her ist die Regulierungspflicht laut Bundesberggesetz sowohl bei der Kommune als auch bei dem Privaten gesetzlich verbrieft.
Wenn jetzt jemand hier Salz abbauen möchte, ein Bergwerksunternehmen, wer erteilt da die Genehmigung?
Also die Genehmigung wird durch die Bezirksregierung Arnsberg, durch das Land erteilt, nach einem Planverfahren, nach einem Rahmenbetriebsplanverfahren, einem Hauptbetriebsplanverfahren. Leider aus der Sicht der vom Bergbau Betroffenen wird dieses Betriebsplanverfahren auf der Grundlage des Bundesberggesetzes geregelt. Und das Bundesberggesetz hat als Inhalt, den Bergbau zu ermöglichen. Und so sieht auch die Bergbehörde, die Aufsichtsbehörde, die Behörde, die diese Betriebspläne praktisch prüft, ihre Aufgabe. Und daher ist es sehr schwer gegen Betriebspläne des Bergbaus, da ist der Salzbergbau aber nicht alleine, das betrifft auch die Steinkohle und die Braunkohle, ist der Bergbaubetreiber dort sehr vorteilhaft aufgestellt.
Ja, dann habe ich natürlich ein riesengroßes Problem, wenn ich einen Schaden zu Hause habe, muss ich dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Gutachten kommen. Und wie siehst du das von deiner Seite aus? Wie neutral sind unsere Gutachter? Ich weiß, dass ich dich jetzt damit vielleicht in eine Falle locke, aber einfach, wie neutral siehst du das? Gibt es neutrale Gutachter oder sind viele noch gebrieft von der ehemaligen Kohle?
Also natürlich gibt es neutrale Gutachter und so wie immer gibt es auch Gutachter, die nicht neutral tätigen. Auch alle, die mit diesem Thema zu tun haben, das ist immer die große Kardinalfrage bei der Wahl des Gutachters. Hat er schon mal Aufträge vom Salzbergbau angenommen? Hat er schon mal für die Rohkohle gearbeitet und so? Da muss man genau hingucken. Bevor man sich einigt, das hat es schon immer gegeben und das wird es wahrscheinlich auch immer geben.
Ja, und wenn Leute dann Fragen haben, können sie sich auch gerne mal an dich wenden. Und die wissen wollen, an wen sie sich da wenden müssen, dann gehen sie auf die Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de.
Nach der nächsten Musik geht es weiter. Es ist eine Never-Ending-Story, die hier abgespult wird. 100 Jahre Erfahrung mit dem Bergbau haben uns gezeigt, dass man keinen trauen darf und dass man einfach nur aufpassen muss. Doch leider ist derjenige, der betroffen ist, immer wieder der zweite Sieger. Und das wollen wir mit unserer Bürgerinitiative versuchen, so weit wie möglich zu ändern. Und dazu müssen Sie uns helfen. Wenn Sie Probleme haben, wenden Sie sich an die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte und senden uns auch mal Informationen, die Sie bekommen haben, nachdem Sie einen Bergschaden angemeldet haben. Was Sie gehört haben, was Sie schriftlich bekommen haben von Cavity oder von der Deutschen Solberwerke oder von K&S, damit wir Munition bekommen, um Ihnen zu helfen. Um Ihnen und auch den anderen Menschen, die vom Salzbergbau betroffen sind, zu helfen. Anhand Ihrer eingesandten Beiträge, die natürlich dann auch vor Gericht verwendet werden würden, Ihr Name aber außen vor bleibt, können wir dem Richter zeigen, wie sinnlos es manchmal ist und wie die Menschen über den Tisch gezogen werden von den Bergbaubetreibern. Es ist schon hanebüchend, wenn man manche Dinge sieht, wie das Lebenswerk von Menschen, Häuser und Eigentum zerstört werden und hinterher sich darum kein Mensch kümmert und man mit einem Almosen abgespeist wird und darüber hinaus noch horrende Kosten zu zahlen hat, horrende Kosten für Gutachten und nochmals Gutachten und nochmals Gutachten. Eins steht fest, es ist noch nie bis zur letzten Stufe des Gerichtes ein Prozess gegen den Bergbau gewonnen worden. Fragen Sie sich nicht warum? Ganz einfach. Der Bergbau hat das Geld dafür. Der Bergbau hat die Rechtsanwälte und der kleine Mann, Sie mit Ihrem Haus, stehen ganz alleine vor diesem Riesenkonzern. Und das wollen wir ändern. Darum bitte, bitte helfen Sie uns. Darum brauchen wir Ihre Informationen. Wir werden Sie dankend weiter verarbeiten. Und Ihr Name bleibt außen vor. Das versprechen wir Ihnen.
Das war eine Sendung des Bürgerfunks der VHS aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Alle diese Informationen, die Sie jetzt gerade gehört haben, können Sie auch abrufen unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Ich sage Tschüsskes und auf Wiederhören. Danke, dass Sie zugehört haben. Vielleicht hören wir uns ja im nächsten Monat wieder, zur gleichen Zeit, immer am zweiten Freitag im Monat, um die gleiche Uhrzeit, 20:04 Uhr. Tschüsskes und auf Wiederhören.